Joseph Rainer Stevens, Prediger zu Stalybridge und die Bewegung der englischen Arbeiter im Jahre 1839. Fünfter Abschnitt. Frühjahr 1839. Stevens Zeit war übrigens bald gekommen. Der ehrenwerte Agitator, der ehrenwerte Feuerbrand, wie er von Lord Brougham in einer Rede im Hause der Lords genannt wurde, bekam bald seinen Prozess an den Hals und musste die Kanzel verlassen, um sich in London vor seinen Richtern zu verteidigen. Die Chartistenbewegung war dieser Prozess von großem Nutzen, da durch ihn die Stevenson-Reden schnell im Königreiche bekannt wurden. Auch zögerte man nicht, das ganze Ereignis in das rechte Licht zu stellen, und Richard Oastler, der unermüdliche Redner, zog bald im ganzen Lande umher, um seinen Freund Stevens gegen das Gouvernement in Schutz zu nehmen. Er sammelte überall für die Bestreitung der Prozesskosten und trat bald auf dieselbe Kanzel, die vor kurzem der feurige Stevens innehatte. Hier eine Verteidigungsrede Oastlers.
»Frauen und Männer von Stalybridge! Dies ist ein sonderbarer Anblick. Es ist ein Anblick, der mich mit Dank erfüllt und der mich doch zu gleicher Zeit zur Verzweiflung bringen könnte. Ich stehe auf der Kanzel Stevens. Dies ist dasselbe Buch Gottes, aus dem jener Diener des Höchsten gewöhnlich dem Volke predigte. Dies heilige Dach wölbt sich über der Herde Stevens. Aber wo ist der Hirt? Schändliche Hände haben ihn gefesselt, und ihr kommt nicht länger mehr zusammen, um die Lehre der Wahrheit zu vernehmen, die aus der Quelle der Wahrheit hervorsprudelnd von seinen beredten Lippen hinabfloß. Und ihr sitzt nicht hier, um den Balsam des Wortes für eure fast gebrochenen Herzen von dem Manne zu empfangen, den Gott gesandt und den ihr zu eurem Prediger erwählt hattet. Aber eine Gemeinde Christi seid ihr versammelt, um eure Sympathien mit den meinigen zu vereinigen und mit mir auf Mittel zu sinnen, wie wir den Mann eurer Wahl, wie wir den Gesandten Gottes, den Wächter, den er, der niemals schlummert noch schläft, auf diese Mauern Zions gestellt hat, aus den Händen schändlicher und grausamer Menschen erretten möchten. Engel müssen Mitleid mit euch haben, wenn sie auf euch hinabschauen, während scheußliche Menschen und Teufel sich für einen Augenblick der Freude hingeben können, dass wenigstens für einige Zeit das Licht im Tempel des Höchsten erloschen ist. Und sind wir wirklich in England, in dem christlichen und erleuchteten England? Ist dies das Land der Bibeln und Missionare? Meine Freunde, sagt, was ihr wollt, dass man einen Mann angreift, der vor allen anderen gottesfürchtig war, der ohne Furcht Armen wie Reichen das ganze Wort seines Gottes zu entschließen wagte, das beweist, dass die englische Nation weder eine christliche noch dass England ein Land freier Männer ist. Sagt mir, ihr Kinder Stevens, denn ihr kennt ihn. Seit langen Jahren war er ein öffentlicher Lehrer. Sein Privatleben wie eine Charakter lagen euch zur genauesten Beobachtung stets vor Augen. Sagt mir, warum wurde Stevens seiner Kanzel entrissen? Warum wurde er von dieser Bibel aufgejagt? Warum wurde er von seiner Herde getrennt? Welches Verbrechen hat er im öffentlichen oder im Privatleben begangen? Große Sensation. Ich frage euch, weil ihr ihn kennt, und ich werde eure Antwort mit nach London und anderen Orten nehmen, die ich bald zu seinen Gunsten besuche. Sagt mir denn, hat Stevens sich jemals gescheut, dies Buch, die Bibel, euch allen zu erschließen, die ganze Wahrheit Gottes zu predigen, Armen wie Reichen, Dienern wie Herren? Nein, niemals. Hat er sich je gefürchtet, den Fluch Gottes auszusprechen gegen verworfene Arme wie gegen stolze und tyrannische Reiche? Nein, nein. Habt ihr je gesehen, dass er vor Gefahren und Hindernissen in der Ausübung seines öffentlichen Amtes zurückschrak. Niemals. Hat Stevens je gezögert, euch in Tagen des Kummers zu trösten oder sich mit euch zu freuen zur Stunde der Glückseligkeit? Niemals, niemals. Saht ihr je einen Unglücklichen, der sich an Stevens wandte und nicht freundlich von ihm empfangen wurde, den er nicht unterstützte, falls es ihm möglich war? Nein, niemals. Hat er nicht stets die reichen Wölfe zurückgetrieben, wenn sie seine armen Herde zerfleischen wollten? Jawohl, er tat es. Nun, weshalb wird dieser Mann denn verfolgt? Weshalb findet man ihm seiner Freiheit unwert? Ist er ein Trunkenbold? Ist er ein ungefälliger Nachbar, ein tyrannischer Herr? Nein, er ist es nicht. Ist er ein liebender Ehemann und Vater? Nun, sprecht frei heraus, damit ich andern erzählen kann, was ihr von ihm sagt, denn ihr kennt ihn. Ja, er ist es. Ihr wisst, dass er unter vielen Feinden lebt, welche vom Raube fett wurden, welche die Armen bestehlen. Ihr hörtet, dass diese Menschen gegen ihn loszogen, aber hörtet ihr jemals, dass der Frechste unter ihnen Stevens jemals ein eigentliches Verbrechen vorwerfen konnte? Nein. Sie beschuldigen ihn auf allerlei Weise, denn er jagt sie auseinander, wenn sie erst rauben, morden und dann bitten, beten und für gute Christen gelten wollen. Ja, das ist die Wahrheit. Nun denn, nach all diesem, was sollen wir von seiner Gefangennehmung denken? Einfach dies, dass er ein Mann Gottes ist, der Erwählte des Volkes. Das ist das ganze Geheimnis, meine Freunde. Man bestraft ihn, weil er die Wahrheit liebt und sie ausspricht, weil das gemeine Volk ihn gern hat und ihm folgt. Es ist vollkommen wahr, dass Stevens aus dem Worte bewiesen hat, dass das Fabriksystem ein System des Raubes und Mordes ist, dass eure Herren unter diesem System vor Gott und den Menschen schuldig stehen und des scheußlichsten Mordes und verdammtesten Diebstahls, indem sie ihre Arbeiter erst überarbeiten und sie hinterher noch um ihren hart verdienten Lohn betrügen. Dies ist vollkommen wahr, aber was nutzt es? Eure Herren sind Ehrenmänner und können ihres Verbrechens nicht beschuldigt werden. Es ist ebenfalls wahr, dass Stevens es als gegen den Willen Gottes bewiesen hat, dass man eure Weiber und Kinder aus ihren Häusern reißt und sie in die verfluchten Höllen einmauert, die man Fabriken nennt, dass Stevens den Fluch Gottes über diejenigen ausspricht, die ein System aufrechterhalten, das den Vater abhält, für seinen eigenen Haushalt zu sorgen, das Mutter und Kind zu Sklaven macht. Die Baumwollenlords mögen über Stevens lachen und sich über die Bibel und die Langmut Gottes lustig machen. Aber was nutzt es ihnen? Gott ist dennoch ein Rächer der Armen. Sein Ohr ist nicht taub gegen den Angstschrei der Unterdrückten. Wenn ein Fabrikherr unter euch ist, so sage ich ihm, dass die Zeit des Argumentierens vorüber ist. Ich komme nicht mehr heran, um mich mit ihm herumzuzanken. Ich habe dies schon zu lange getan, sondern ich sage ihm, trotz seines Reichtums, seiner Stellung, dass er bald gezwungen sein wird, entweder seine Fabrik nach den Lehren, die in diesem Buche, in dieser Bibel enthalten sind, zu regulieren, oder dass Gott in seinem gerechten Zorn seine Fabriken und Maschinen zu Staub zermahlen wird. Er wird lachen, wenn es ihm gefällt. Ich sage ihm aber, dass die Maschinen nicht dazu existieren, um die Menschheit unglücklich zu machen, sondern dass lieber das ganze System fallen und zugrunde gehen soll. Ihr erinnert euch, wie Gott die Erbauer des Turms von Babel durch eine Sprachverwirrung auseinanderjagte
Und wenn jetzt nicht eine Sprachverwirrung in Manchester ist, unter den Kaufleuten der Börse, in der Handelskammer und beim Anti-Cornlow-Konvent, so hat es niemals ein Babel gegeben. Es ist vollkommen wahr, dass Stevens euch gelehrt hat, Gott zu gehorchen, eure Weiber zu lieben und bis auf den Tod dem verräterischen Komplott der drei Teufelskönige in Somerset Horse zu widerstehen. Er riet euch auch, euer Leben nicht zu schonen, wenn die Schlacht für Gott gegen den Moloch anbricht. Es ist ebenfalls wahr, dass Stevens euch aufforderte, die Waffen gegen alle Verräter zu ergreifen und den Schutz zu nehmen, die Konstitution und eure Hütten. Hier ging Oastler darauf ein, zu beweisen, dass das Volk gezwungen sei und ein Recht habe, die Waffen zu ergreifen. Er erklärte das Haus der Gremien und Lord Howick insbesondere für Verräter an der Konstitution und dem Throne, da sie für Petitionen des Volkes nicht hören wollten, und fügte hinzu, dass er dem Volke nicht raten könne, aufs Neue zu petitionieren, bevor nicht 1 Million Männer unter Waffen stehen. Oastler sprach dann von den Mitteln, deren sich das Gouvernement bediente, um die Gefangennehmung Stevens vorzubereiten, wie es Edelleuten gedungen habe, um Stevens im Haus des Lords zu verleumden und so in allen höheren Zirkeln zu allgemeinem Schrei des Entsetzens gegen ihn zu Wege zu bringen, wie es ihm dann bei den Gremien als Brandstifter und Verstädter denunziert und so die Mittelklasse, welche das Haus allein repräsentiert, gegen diesen heiligen und talentvollen Diener Christi aufgebracht habe und wie es endlich auch noch, um seinen Ruin sicher zu machen, den Mann Daniel O'Connell gemietet habe, ihn, der niemals arbeitet, ohne gut dafür bezahlt zu sein. Denn das Gouvernement meine, dieser Mensch habe die Gemüter des gemeinen Volkes in England ebenso in seiner Gewalt wie die der armen, verblendeten Irländer und würde bei gutem Lohne Gift und Galle gegen Stevens aus seinem hässlichen Munde ausspeien. Glücklicherweise könne O'Connell aber nicht schaden, denn je mehr er über Stevens in Lästerworten losbräche, desto mehr würde das englische Volk seinen Priester lieben. Oastler endlich schließen wollte und man ihn bat, doch noch weiter fortzufahren, sprach er:
»Meine Freunde, ich fühle, dass ich alt werde. Die schöne, aber ermüdende Arbeit der letzten 3 Wochen, während denen ich in allen Städten und Dörfern Lancashires zugunsten Stevens agitiert habe, hat mich fast ganz erschöpft. Entschuldigt daher, dass ich nicht weiter spreche. Stevens wird für die nächste Zeit nun nicht unter euch sein, da er sich für die bevorstehende Untersuchung sammeln und zu den herannahenden Gefecht vorbereiten muss. Da man der Jury dieses Landes nicht trauen konnte, so haben die Herren des Gouvernements, diese erbärmlichen Schurken, den Prozess unseres Freundes nach London verlegt. Kommt, ich bitte euch, während seiner Abwesenheit oft hier zusammen und erinnert euch eures verfolgten Priesters in jenen Augenblicken, wo eure Seele in tiefer Andacht dem Allmächtigen entgegenjauchzt. Wenn ihr wüsstet, welchen Wert das Gebet des Armen und des Kleinen für die hat, so um euretwillen leiden und verfolgt werden, so würdet ihr nie unterlassen, für Stevens zu beten. Und nun lebt wohl!«
Oastler sprach über 2 Stunden lang. Die Wirkung seiner Rede war außerordentlich. Die Volksversammlungen wurden indes in allen Teilen des Landes fortgesetzt. Bei einem Meeting auf Curselmore bei Manchester am 1. Juni sollen nicht weniger als 500.000 Menschen beieinander gewesen sein, so berichteten die Volksblätter. Andere Zeitungen sprachen von 300.000. Nehmen wir auch nur 2/3, ja die Hälfte dieser Angabe, so bleiben noch genug übrig, so waren noch genug Arme vorhanden, zum Beispiel um Manchester mit wenig Mühe zu überrumpeln. Ein solches Ereignis würde den Sieg des Volkes, wenn auch nicht gewiss, doch wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht haben. Die Charte würde das Gesetz des Landes gewesen sein. Zweifelhaft blieb der Ausgang freilich immer, denn auf die Dauer würden sich die Arbeiter, welche durchaus nicht mit den Waffen umzugehen wissen, doch nicht gegen einen Angriff der Truppen und der Bourgeoisie haben halten können. Das Resultat jenes Meetings war, dass man sich über die Maßregeln einigte, welche zu ergreifen wären, wenn man die Petition des Volkes berücksichtigte. Man hatte nämlich für diesen Fall namentlich drei Sachen vor. Erstens sollte sich jeder Arbeiter so gut bewaffnen wie möglich. Zweitens sollten alle Arbeiter ihr Geld aus den Banken ziehen und dadurch dem ganzen Handel den gefährlichsten Schlag geben. Drittens wollte man einen heiligen Monat feiern. Alle Arbeiter in ganz England, Schottland und Wales sollten nämlich für einen Monat lang aus der Arbeit treten. Half das noch nichts? So wollte man eben von den Waffen Gebrauch machen.
Nachdem diese Beschlüsse gefasst worden waren, kehrten die Abgeordneten des Konvents aus den Grafschaften nach London zurück, um die Überreichung der Petition vorzubereiten. Die Zahl der Konventsmitglieder war indes bis zu 200 angewachsen. An dem dazu bestimmten Tage versammelten sich alle in ihrem Saale und verfügten sich dann zu Herrn Atwood für Birmingham, der die Petition bei dem Hause der Commons einreichen sollte. Nach dem Bericht der Times hatte diese Petition eine Länge von 3 Meilen, weniger 250 Yards. Sie wog beinahe 6 Zentner und trug 1.250.000 Unterschriften. An beiden Seiten war sie mit Zinn beschlagen und war befestigt an einer Rolle von großer Dimension. Sie lag auf einem Karren, an dessen vorderer Seite ein Schild angebracht war mit den Worten »Nationalpetition«. Zu beiden Seiten der Karre waren Flaggen und Banner befestigt. Am 20. Juni wurde die Petition in das Haus der Commons hineingefahren. Die Petition von 1.250.000 Engländern, die Petition des gedrücktesten, zertretensten Teiles der englischen Bevölkerung, wurde mit schallendem Gelächter empfangen. Es wäre jetzt der Augenblick gewesen, um von den Waffen Gebrauch zu machen und überhaupt die Pläne auszuführen, die man auf dem Meeting zu Castlemore gefasst hatte. Es zeigte sich aber bald, dass unter den Arbeitern trotz ihrer großer Aufregung nicht das Einverständnis herrschte, welches zu einem allgemeinen Aufstand nötig war. Zur Zurückziehung des Geldes aus den Banken kam es gar nicht, zur Feier des Heiligen Monats ebenso nicht, da man nur für 3 Tage im ganzen Lande die Arbeit verließ. Mit der Bewaffnung sah es noch schlechter aus. Genug, es schien fast, als wenn die ganze Bewegung nur ein blinder Lärm gewesen wäre. Jedem, der England nicht genauer kennt, muss dies sehr wahrscheinlich werden. Dem Misslingen der ganzen Geschichte lagen aber Umstände zugrunde, die es als sehr gut erscheinen lassen, dass die Sache noch nicht zum Ausbruch kam, dass das Jahr 39 noch nicht mit einem blutigen Bürgerkrieg endete. Fürs Erste dauerte die ganze Bewegung noch nicht lange genug, um die Arbeiter aller Grafschaften über die Maßregeln, die in diesem oder jenem Falle ergriffen werden mussten, vereinigen zu können. Zweitens war auch noch keineswegs die eingewurzelte Liebe zur Ruhe und Ordnung bei den englischen Arbeitern überwunden. Drittens fehlte es durchaus so an Waffen, dass eine geregelte Truppenmasse jeden Widerstand schnell überwunden haben würde, und selbst wenn Waffen in ganzen Haufen samt aller nötigen Munition vorhanden gewesen wären, so hätte die totale Unkenntnis des Arbeiters, mit dem Gewehre umzugehen, ihn dennoch unfähig gemacht, seine Sache im freien Felde gegen sie Soldateska behaupten zu können. Es würde den englischen Arbeitern noch viel schlechter ergangen sein, wie jenen mutigen Löwen in Lyon, die sich viele Tage lang gegen die fürchterlichste Übermacht hielten, aber dennoch, weil sie mit ihren Brüdern im übrigen Teile Frankreichs nicht in gehöriger Verbindung standen, zuletzt von der Bourgeoisie auf so scheußliche Weise zertreten wurden. Außerdem muss man sich darüber freuen, dass das Volk sein edles Blut nicht für die Erringung der Charte vergoss. Die Charte ist im Grunde doch nur eine erbärmliche Maßregel, welche das Elend der Arbeiter schwerlich lindern wird. Das ungeheure Resultat jener Bewegung des Jahres 39 für die Arbeiter ist, dass sie über ihre Lage aufgeklärt worden sind, dass sie zum Bewusstsein ihres Rechtes kamen, dass ein Hass in ihren Herzen angeschürt wurde, der es ihnen möglich machen wird, einst, wenn aufs Neue eine derbe Krisis in den Handel fährt, wenn Hagel und Wetter in die Felder schlagen und die Brotlosen wieder zu Tausenden auf die Gassen stehen, der es ihnen dann möglich macht, die Charte im Schlafe, ohne viele Umstände, an einem Tage durchzusetzen. Glücklich also, dass für die Charte nur einige ins Grab sanken. Gleich nachdem man die Nationalpetition im Hause der Commons überreicht hatte, verlegte der Konvent seine Sitzungen von London nach Birmingham. In London wurde es nämlich unsicher. In Birmingham, wo die größere Anzahl Arbeiter mehr Schutz versprach, schien es ratsamer, in Zukunft zu verweilen. Infolge einiger Reden fielen dort Emeuten und Brandstiftungen vor. Da sah sich das Gouvernement veranlasst, mit Gewalt einzuschreiten. Die besten Redner, die tüchtigsten Mitglieder des Konvents wurden verhaftet. Die Zurückgebliebenen gaben aber doch die Hoffnung nicht auf, noch einen Aufstand zu Wege zu bringen. Frost, früher Magistratsperson in Newport, sollte in Wales beginnen. Man würde dann die meisten Truppen dorthin senden. Frost sollte sich gegen diese in den Bergen von Wales halten. Währenddessen wollten die übrigen in Yorkshire losbrechen und sich aller größeren Städte der Umgegend bemächtigen. Auf diese Weise wäre der Anschlag vielleicht noch gelungen. Da wurde Frost von seinen Leuten gezwungen, früher als man verabredet hatte, ins Feld zu rücken. Die Kugeln des Militärs sprengten die Chartisten auseinander, Frost wurde gefangen, und da man in Yorkshire mit der Bewaffnung noch nicht weit genug fortgeschritten war, so mussten die übrigen Mitglieder des Konvents teils nach Amerika und Frankreich flüchten, teils vor der blauen Polizei des Landes das Gewehr strecken. Viele Arbeiter teilten das Schicksal ihrer Abgeordneten. Stevens war indes in dem Court of Queen's Bench erschienen. Man beschuldigte ihn der Absicht, den öffentlichen Frieden auf eine sehr gefährliche Weise haben stören zu wollen. Er habe eine große Menge der Untertanen der Königin zum Tumult, zur Insurrektion und zum Ungehorsam vor dem Gesetz aufgereizt und sie überreden sucht, die Person und das Eigentum verschiedener friedlicher Untertanen ihrer Majestät zu beschädigen. Am 17. August machte man ihm in Chester den Prozess. Die Sitzung begann um 9 Uhr morgens und dauerte ohne Unterbrechung, ausgenommen ungefähr 10 Minuten, bis 8 Uhr abends. Stevens verteidigte sich in einer Rede, welche 5 Stunden weniger 5 Minuten dauerte, weswegen er von den Richtern in höchstem Grade bekomplimentiert wurde. Der Generaladvokat war aber ohnmaßen wütend. Die Jury, nachdem sie fast eine halbe Minute deliberiert hatte, gab das Verdikt schuldig, und der Richter eröffnete dem unerschrockenen Anwalt des Volkes, dass er sich auf 18 Monate nach dem Korrektionshause von Knutsford zu verfügen habe. So bestrafte man den wilden Pfaffen, der die Kühnheit hatte, dem Volk zu sagen, dass das neue Armengesetz und das Kindermordsbuch des Markus aus derselben Quelle stammten. Der weise Malthus sitzt aber in seinem politisch-ökonomischen Himmel und schaut lächelnd hinab auf die guten Menschen, die noch immer nicht glauben wollen, dass es Laster und Elend geben muss, um die überflüssige Bevölkerung aus dem Wege zu schaffen. O, ihr törichten englischen Arbeiter, weshalb küsst ihr noch immer eure armen Weiber?